Hallo zusammen und wieder mal herzlich willkommen zum Oma-Podcast.de im Deutschland nach der Wahl. Wobei es ja schon direkt vor der Wahl angefangen hat, ein irgendwie anderes Deutschland zu sein. Erst müssen wir uns alle beleidigen lassen, weil wir unsere Grundrechte wahrnehmen. Dann werden wir auch noch genau dafür mit einer kleinen Anfrage nochmal geohrfeigt. Es könnte als Serie auf Netflix laufen, was gerade alles passiert. Und in der Redaktion der Nordwebseite und im Oma-Podcast geht es entsprechend drunter und drüber, aber eins nach dem anderen. Zuallererst hoffen wir, dass ihr alle die Wahltage gut überstanden habt. Wir alle hätten jetzt wohl gern eine kleine Pause gehabt, doch die ist uns anscheinend nicht vergönnt. Fangen wir also mit dieser Folge vorne an, und zwar beim letzten Samstag vor der Wahl. Da gab es den bekannten Münchner Ausraster des Herrn Merz. Ganz kurz vorweg, wie ihr wisst, sind wir Omas überparteilich. Das bedeutet, es ist bei uns total egal, ob und wer einer Partei angehört. Das ist bei uns nicht wichtig. Wichtig sind unsere klaren gemeinsamen Grundsätze gegen Extremismus und für so vieles andere, von Mitmenschlichkeit bis Demokratie. Unsere Überparteilichkeit bedeutet jedoch nicht, dass wir klares Fehlverhalten bei Personen und Parteien nicht benennen oder uns nicht direkt gegen Angriffe zur Wehr setzen dürfen. Und der Münchner Ausraster war eben genau das. Wovon rede ich? Es geht um das Video, das durch alle Medien ging, in dem Herr Merz zu sehen ist, wie er sich lautstark über die Spinner da draußen empört und schließlich, die haben doch nicht alle Tassen im Schrank, brüllt. Gemeint sind wir. Nicht nur wir Omas, nein, wir alle, die wir für Demokratie auf die Straße gehen. Alle, die wir uns für unser Grundgesetz und unsere Verfassung stark machen. Alle, die sich also für das einsetzen, was auch einem Herrn Merz und der CDU/CSU eine Daseinsberechtigung gibt. Wir haben also nicht alle Tassen im Schrank. Es wurde dann später relativiert, dass nur konkret die Menschen direkt draußen vor der CDU-Veranstaltung gemeint gewesen sein sollen, bla bla, ja klar. Nein, vielen Dank, wir haben Herrn Merz schon richtig verstanden. Wir alle haben seiner Meinung nach nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist so sehr jenseits allen angemessenen Verhaltens, so rüpelhaft und auch irgendwie lächerlich, dass wir eigentlich nur den Kopf schütteln können. Die ersten Reaktionen waren daher auch direkt sarkastisch. Es gingen jede Menge Fotos von Tassen durch die sozialen Medien mit dem Untertitel »Doch, gerade nachgesehen, es sind noch alle Tassen im Schrank.« Und andere verschicken gerade sogar massenhaft Tassen an die CDU-Zentrale, da dort ja offenbar welche fehlen. Wir gehen definitiv nicht zum Lachen in den Keller und das kann man alles machen, aber es überdeckt letzten Endes nur die Fassungslosigkeit darüber, wie jemand in dieser Position derart die Fassung verlieren kann. Wie jemand auf diese Art und Weise so viele Menschen beleidigt, die nicht nur Demonstrierende, sondern vor allem auch Steuerzahlende sind. Also Menschen, die seinen Job bezahlen. Die das System aufrechterhalten wollen, das seine Position überhaupt erst ermöglicht. So ganz richtig zum Lachen ist mir dabei persönlich nicht. Und diese Kontroverse haben auch die Omas gegen rechts Buxtehude zum Anlass genommen, sich ganz real bei ein paar Tassen Tee und Kaffee zusammenzusetzen und ein Küchengespräch über das Tassendesaster aufzunehmen. Ihre sehr persönlichen und hörenswerten Ansichten dürfen wir euch jetzt hier präsentieren. Viel Spaß!
Hallo! Wir sitzen heute hier zusammen mit Beate, Angelika und Dorte aus Buxtehude und wir sind noch dabei, nachzuzählen, ob wir alle Tassen im Schrank haben. Friedrich Merz hat mal wieder den Ton getroffen oder ihm verfehlt. Seine Rede über Spinner und fehlende Tassen im Schrank schlägt weiterhin hohe Wellen. War das ein gezielter Frontalangriff auf die ehemalige Ampel oder eher ein Eigentor? Während die Proteste gegen seine Wortwahl nicht abebben, sorgt zusätzlich eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion für weiteres Stirnrunzeln. Strategie oder was? Wir haben jetzt unseren Teefass ausgetrunken und fragen uns dabei, hat Herr Merz denn wirklich alle Tassen im Schrank? Und woher kommt der Spruch eigentlich, liebe Beate?
Ja, Dorte, das ist so, dass eine Theorie besagt, dass die Redewendungen aus dem 18. Jahrhundert stammen. Und zu jener Zeit galt der Besitz von Porzellantassen bei der feinen Gesellschaft als Statussymbol. Die kostspieligen Güter galten als Zeichen für finanziellen Wohlstand und wurden in einem Schrank, meist mit gläsernen Türen, damit alle Menschen auch sehen, dass man Wohlstand hat, aufbewahrt. Demzufolge hatte man nicht alle Tassen im Schrank, war man eben halt arm, es wurde aber auch gleich mit Minderwertigkeit gleichgesetzt. Heute wird diese saloppe Redewendung, nicht alle Tassen im Schrank haben, für eine limitierte Zurechnungsfähigkeit verwendet. Also die genaue Herkunft der Redewendung haben wir eben schon gesagt, lässt sich nicht genau klären, aber ich hatte ja schon eben eine Theorie erzählt, von der diese Redewendung abgeleitet wird. Im Sprachgebrauch heute wird diese Redewendung im übertragenen Sinne dafür verwendet, jemandem ein unvernünftiges Handeln zu attestieren oder um zu beschreiben, dass jemand den Verstand verloren hat. Also wer nicht alle Tassen im Schrank hat, ist demnach nicht darauf angewiesen, das Geschirr auf Vollständigkeit zu prüfen.
Okay, ja, dann kommen wir doch mal zu den Spinnern. Wer sind denn eigentlich die Spinner? Und was genau meint Friedrich Merz mit Spinnern? Und warum fühlen wir uns angesprochen? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht?
Ja, so richtig fühle ich mich eigentlich nicht angesprochen als Spinner. Das ist vielleicht die Sicht von Herrn Merz, aber ich bin keine Spinnerin.
Ich fühlte mich auch von diesem Begriff Spinnerin nicht angesprochen. Ich musste auch nicht nachzählen. Ich wusste schon so, dass ich noch alle Tassen im Schrank habe. Also ich denke, dass ich doch noch durchaus zurechnungsfähig bin. Aber je öfter ich mir dieses Video ansehe und höre, was dort gesprochen wird, denke ich schon, dass das wirklich eine Beleidigung ist für alle Menschen, die auf die Straße gegangen sind und ihre Angst ja auch irgendwie hat kundgetan haben und ihre Sorge, dass der Rechtsextremismus in unserem Land so erstarkt. Und das finde ich wiederum sehr bedenklich, dass ich mein demokratisches Grundrecht, meine Meinung zu äußern, auf die Straße zu gehen, so bewerten lassen muss, dass ich quasi jemand bin, die nicht alle Tassen im Schrank hätte.
Na, beziehungsweise nicht gerade denken kannst. Ne? Doch das wurde ja genau von Herrn Merz also eher so ja benannt. Da stellt sich mir einfach auch die Frage, was ist denn überhaupt gerades Denken?
Da bin ich ratlos.
Ich weiß auch nicht, wie man gerade denkt. Also gut, Querdenken ist auch manchmal nicht so. Das hat auch irgendwie so einen negativen Beigeschmack bekommen, aber gerade denken, ja, ich weiß es nicht, hat er ja nicht weiter definiert, was manchmal ist um die Ecke denken ja irgendwie halt nicht schlecht, finde ich. Also gerade denken, keine Ahnung, was er damit meinte.
Ich glaube, dass Herr Merz denkt, gerade denkt der, der ihn toll findet.
Ja, ich finde gerade das, was du auch sagtest, Beate, dass er so dermaßen nichts, also wegwischend mit den Ängsten und Sorgen so vieler Menschen umgeht. Also wenn das nicht gerades Denken ist, dass man, egal welcher politischen Neigung, im demokratischen Feld man sich da eben, wo man sich da gerade aufhält, aber dass man dann nicht gerade denkt, weil man sagt, hey, ich habe Angst, ich habe Sorge um die Zukunft und deswegen auf die Straße geht, denn die Proteste waren ja wirklich von ganz klein bis ganz alt, von links bis konservativ, um es vielleicht mal so auszudrücken. Und die denken alle nicht gerade, verstehe ich nicht.
Aber auch solche die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, Zehntausende von Menschen,
Hunderttausende, Millionen
sind auf die Straße gegangen und dann diese Aussage zu machen, und so viele Menschen auf einmal in die schlechte Ecke zu stellen, das ist sehr ungeschickt für jemanden, der Bundeskanzler werden will. Wie sollen denn diese Menschen ihn ernst nehmen?
Ja, Also es scheint ja fast so, als wenn Herr Merz eine Rangordnung hat, auf jeden Fall in seinem Gedanken, von guten Demonstranten und schlechten Demonstranten. Was aber sind denn die guten Demonstranten? Oder gibt es überhaupt gute Demonstranten?
Naja, ich kann mir vorstellen, dass es so lange gut für ihn ist, solange das nicht irgendwie halt unbequem ist und gegebenenfalls auch in seine Interessen spielt. Also wenn man jetzt an die Bauernproteste irgendwie halt denkt, in Anfang 24, das war ja gegen die Ampelregierung gerichtet. Das hat ihm ja nur irgendwie halt, oder hat ja nur seine Interessen unterstützt. Also insofern waren das wahrscheinlich in seinem Sinne gute Demonstranten. Jetzt die Demonstranten vor der Bundestagswahl, das fing ja auch weit vor der Bundestagswahl an, das fing ja im letzten Jahr schon an, als die Korrektiventhüllungen da irgendwie bekannt wurden. Das hat ihm ja vielleicht nicht so in die Karten gespielt, wobei er ja versucht hat, am rechten Rand da irgendwie halt auch zu fischen. Aber das war natürlich irgendwie halt unbequem. Und nachdem er dann irgendwie halt mit der AfD gemeinsame Sache gemacht hat, sag ich mal, ist es natürlich irgendwie halt auch, hat es sich auch gegen ihn gerichtet, gegen ihn auch persönlich. Und ich glaube, damit konnte er nicht gut umgehen. Also in dem Sinne ist wahrscheinlich alles das, was dann nach dem, ich weiß gar nicht genau, war das 25. Januar oder wann die Abstimmung war, was danach passierte und sich gegen ihn richtete, das hat er, glaube ich, auch persönlich genommen. Und das finde ich, da bin ich bei Angelika, wenn sie sagt, das kann einem Sorge machen, weil es ist jetzt zwar nicht das höchste Amt im Staate, aber als Bundeskanzler, finde ich, wäre eine Aufgabe, das Volk zu einen. Und die Spaltung ist sowieso schon da. Und ich finde, seine Aufgabe wäre quasi diese Spaltung zu reduzieren, aufzuheben. Und mit solchen Statements wird das ja nicht irgendwie halt geschafft.
Nee, es stellt sich ja dann die weitere Frage. Ist der Kampf gegen Rechtsextremismus wirklich parteipolitisch gefärbt? Oder ist es einfach nur eine demokratische Notwendigkeit? Denn das ist ja etwas, was er ja mit der Kleinen Anfrage ganz, ganz vielen Organisationen und Initiativen abspricht. Wie siehst du das, Angelika?
Es ist schwierig. Also ich bin der Meinung, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus auch ganz viel persönlich mit jedem Menschen in unserem Bundesland zu tun hat, was er für Erfahrungen hat, wie er groß geworden ist, wie er das sieht. Und es sind so viele unterschiedliche Sachen, dass diese Geschichten vereint werden müssen, über die demokratischen Parteien hinaus. Und das muss ein Herr Merz sehen, wenn er dieses Amt anstrebt.
Also wäre es nicht neutraler, wenn niemand gegen Faschismus mehr auf die Straße gehen würde? Oder wäre es neutraler, wenn niemand mehr sich gegen den Faschismus erhebt?
Ich glaube, es wäre furchtbar. Wenn sich niemand mehr erhebt aus Angst, es kommen wo so möglich noch irgendwelche Bepöbelungen, wie es ja jetzt passiert ist, von demjenigen, der Verantwortung für dieses Land übernehmen will. Das geht überhaupt nicht.
Genau, und ich finde, beim Rechtsextremismus darf man nicht neutral sein. Also da haben wir irgendwie halt eine kollektive Schuld. Also auch wenn wir, die wir hier sitzen, alle nach dem Zweiten Weltkrieg geboren wurden und in der Zeit der Nazis irgendwie noch gar nicht auf der Welt waren, trotzdem, finde ich, haben wir die Verantwortung, Sorge dafür zu tragen, dass wirklich so etwas in unserem Land nie wieder passiert. Und deshalb kann man, was Rechtsextremismus anbelangt, nicht neutral sein.
Also für mich stellt sich dann auch ein bisschen provokant die Frage, sind wir als Omas gegen Rechts tatsächlich eine Gefahr für die Demokratie oder fühlt nur Herr Merz sich bedroht von uns Omas gegen Rechts?
Wie sollen wir die Demokratie gefährden? Also das, was ist unser größtes Ziel?
Das ist ja das bei mir.
Ja, aber unser höchstes Ziel ist es, für die Demokratie zu kämpfen. Ich meine, wir könnten auch alle schön, na gut, im Lehnstuhl würden wir alle nicht sitzen, aber wir sind alle noch irgendwie halt aktiv. Aber wir hätten sicher alle vielfältige Interessen, die wir irgendwie halt, denen wir nachkommen könnten. Wir haben irgendwie halt mit unserer Zeit sicher an, auch andere Sachen zu tun, als auf die Straße zu gehen, bei Minusgraden irgendwie zu stehen und Stände zu machen. Also das machen wir ja alles nur, weil wir wissen, wie wertvoll unsere Demokratie ist und wie schützenswert sie irgendwie halt ist. Und ich würde jetzt nicht wissen, und ich bin durchaus selbstkritisch, was wir tun, was unsere Demokratie gefährdet. Vielleicht sind wir unbequem, weil wir den Finger irgendwie halt in Wunden legen oder weil wir irgendwie halt auf Dinge aufmerksam machen. Aber das, finde ich, ist wichtig in einer Demokratie.
Ich glaube, wir sind darum unbequem, weil wir eben nichts mehr wollen. Wir sind keine Partei, wir haben einfach nur ein Ziel und das ist, die Demokratie zu schützen und unsere Kinder und Enkelkinder und nachkommende Generation und alle im Land lebenden Migranten, die wir so wunderbar integriert haben, zu schützen vor solchen Machenschaften, wie wir sie ja auch aus anderen Ländern sehen. Und das wollen wir hier nicht.
Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Oh. Ich denke, wenn werden sich noch wert, ja, Herr Merz und vielleicht auch ein paar andere daran stürmen, dass wir unsere Stimmen erheben, wissen wir, und das habt ihr ja auch gerade nochmal sehr deutlich gemacht, Demokratie lebt vom Mitmachen, vom Widerspruch und vom Engagement. Und wenn das bedeutet, dass wir nicht neutral sind, dann sind wir eben nicht neutral. Denn gegen rechts zu sein, beziehungsweise gegen Rechtsextremismus, ist keine politische Meinung, es ist eine Haltung. Eine Haltung, die wir auch dann vertreten, wenn es unbequem wird, wie du gerade auch sagtest, Beate. Genau. Also hoffen wir doch, dass viele von euch und wir auch laut bleiben, kritisch bleiben und dranbleiben. Denn Demokratie ist nichts, was man einmal gewinnt und dann einfach behält. In diesem Sinne,
wir gehen Tassen.
Vielen lieben Dank an die Omas Buxtehude für diese Aufzeichnung und falls ihr in eurer Oma-Gruppe etwas Ähnliches machen wollt, nehmt gern Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns. Soweit für heute, denn unser nächster Podcast ist bereits in Arbeit und da geht es dann um das, was dem Tassentheater noch die Krone aufsetzt. Die inzwischen bekannte kleine Anfrage, die uns diese Woche alle so sehr beschäftigt hat. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, denn so viel Wirbel lenkt natürlich auch perfekt von den eigentlichen politischen Themen, wie zum Beispiel Wahlanalysen oder Koalitionsproblemen ab. Aber wir lassen uns alle nicht beirren. Wir sind und bleiben wachsam und demokratisch. Wir kennen unsere Grundrechte und lassen diese nicht in Frage stellen. Dazu mehr schon bald im folgenden Podcast. Bis dahin, bleibt tapfer und achtet auf eure Tassen. Alles Gute, euer omapodcast.de.